BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt heute Andreas Esner. Und heute begeben wir uns in außergewöhnliche musikalische Welten. Eine musikalische Welt, die bei uns im Programm nicht so oft stattfindet. Es geht um die Orgelmusik. Heute ist bei uns ein Organist zu Gast, der europaweit gefragt ist und etwas sehr Außergewöhnliches gemacht hat. Er hat alle Orgelwerke von Johann Sebastian Bach neu eingespielt. Eine jahrelange Arbeit und ein großer Erfolg. Herzlich willkommen, Peter Kofler.
Hallo, schönen Dank für die Einladung.
Wie man an der Sprache hört, ein gebürtiger Südtiroler, aber seit über 20 Jahren, glaube ich, schon in München.
Ja, genau. 2000 bin ich nach München gekommen. Lange Zeit. Mehr als die Hälfte des Lebens und seitdem da.
Peter, schön, dass du heute da bist. Wir werden uns heute unterhalten über das gewaltige Bach-Projekt, für das du jahrelang Aufnahmen gemacht hast, über deinen Beruf als Organist und Cembalist und wie man eigentlich dazu kommt, dass man Organist wird. Und natürlich auch über deine starken Wurzeln in der Volksmusik. Und das ist Habe die Ehre und unser Gast ist heute Peter Kofler, Organist in St. Michael in München. Peter, wir steigen gleich ein mit dem aktuellen Thema. Es war eine Mammutaufgabe, der du dich gestellt hast, das Projekt Opus Bach. Das Gesamtwerk der Orgelmusik von Johann Sebastian Bach auf 16 CDs. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen, sondern es war ein Kollege von dir eigentlich, der Matthias Keller, der bei Klassiker für die Orgelmusik zuständig war. Und der war bei einem Konzert bei uns. Das habe ich selber gespielt und nach dem Konzert hat er unten gewartet unter der Orgelempore und hat gesagt, Peter, ich hätte eine Idee. Ob ich nicht einmal Zeit hätte, im BR zu kommen, er hat mir die Idee gern vorstellen. Er hat nicht gesagt, was ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bin gespannt. Und dann bin ich da besuchen gekommen im Funkhaus. Und dann hat er gesagt, ja, ob ich nicht Lust hätte, Interesse, das gesamte Orgelwerk von Bach einzuspielen. Und dann war ich natürlich am Anfang, Bach-Fan war ich natürlich schon, aber sagst nicht gleich, ja, mach ich. Mhm. Ja. Lass das mal ein paar Tage durch den Kopf gehen und hat er gemeint, er darf das alles in St. Michael machen, interessante Orgel und die Orgel, die du kennst und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ich hätte das gern mit meinem Tonmeister gemacht, mit Martin Fischer, mit dem ich schon ein paar Aufnahmen vorher gemacht gehabt habe, weil ich finde immer ganz wichtig, diese Zusammenarbeit zwischen Tonmeister und Künstler. Und ja, und dann haben wir ziemlich bald eigentlich angefangen, das anzugehen. Und natürlich brauchst du mal einen Plan, wie gehst du das um, wie stellst du die Stücke zusammen, seien über 200 Stücke. Und den Plan habe ich gemacht und dann haben wir einfach mal angefangen. So kann man eigentlich sagen, ein bisschen naiv. Und gesagt, jetzt fangen wir mit der ersten CD an. Wir müssen ja schauen, dass das finanziell irgendwie geht, aber wir fangen mal an, weil es ist immer leichter, Leute zu finden, die einen unterstützen, wenn man schon was da hat. Und dann hat sich das eigentlich total gut umgefühlt und ist gut umgegangen. Und dann haben wir vor eben 6,5 Jahren mit dem Projekt begonnen und jetzt letztes Jahr im September war dann die letzte Aufnahme.
Jetzt ist die letzte CD-Box erschienen. Bist du froh?
Ja, ich bin froh natürlich, weil du musst eigentlich der ganze Jahresplan läuft ein bisschen auf das raus. Also die ganze Planung, weil wir haben so ungefähr 2 bis 3 CDs im Jahr gemacht. Und das Zeug musst du ja als erstes mal lernen. Ja, einige Sachen, knapp die Hälfte habe ich schon mal gespielt gehabt, aber das ist sehr, sehr viel. Das heißt, du musst die Stücke lernen, du musst sie reifen lassen im Kopf und so weiter. Und und da hast du sogar die ganzen Konzerte, die man sonst da hat, das hat alles Einfluss, weil du musst die Zeit einfach dir gut einteilen. Und jetzt im letzten Jahr waren es tatsächlich dann 3 Aufnahmen im Jahr. Und von daher, gerade am Schluss war ich dann schon sehr froh, dass es vorbei ist. Weil du hast natürlich immer externe Faktoren, wie Lärm auf der Fußgängerzone oder könnte mal auch was mit einem Instrument sein oder irgend sowas. Und gerade wenn es dann am Schluss kommt, dann wird dir das bewusst, was du jetzt eigentlich auch geschafft hast. Und schlussendlich erfüllt mich ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Ja, das ist eine unglaubliche Inspiration und großartige Musik, die man die da eingespielt haben. Mhm. Ja.
Sowas passiert einem Organisten nicht oft und auch nicht eben.
Das stimmt, ja. Deswegen empfinde ich das als großes Geschenk und sehr, sehr bereichert. Ich habe nie den Eindruck gehabt, wenn ich es übe, für was übe ich das jetzt eigentlich wirklich nur für die CD, sondern ich bin fest der Überzeugung, dass mich selber persönlich, musikalisch und zum Teil auch menschlich die Aufnahme weitergebracht hat. Und du hast einfach ein Ziel und bist fixiert. Das ist wie, du läufst einen Marathon und trainierst jetzt auf das hin, auf den Tag X. Und so ist bei CD-Aufnahmen im Allgemeinen so. Es ist anders, wenn du im Konzert spielst und wenn du so eine Aufnahme machst. Mhm.
Wir werden über die Aufnahmen noch ausführlich sprechen, auch über die Akustik und über die Aufnahmetechnik. Jetzt hören wir aber mal rein. Da steht es, Präludium und Fuge in G-Dur. Also heute spielen wir Orgelmusik.
Ja, super. Ja.
Genau. Schöne Gelegenheit, Bachwerkeverzeichnis 550. Gibt es was dazu zum Sagen? Kannst du dich erinnern an die?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Vor allem kann ich mich sogar erinnern, als ich das Stück das erste Mal gehört habe. Das war in einem alten Musikkurs in Brixen, den es damals gegeben hat. Da war ich, habe ich noch nicht in München studiert. Und an das Stück kann ich mich erinnern, wer es halt sogar noch gespielt hat. Und dann ist ein ganz tolles Fugenthema, auch ein sehr lebendiges Stück und geht auch so eine, für mich so eigentlich das richtige strahlende, spielerische Tonart, die so direkt reingeht ins Geschehen.
Die Tonarten haben ja unterschiedliche
Bedeutungen. Gerade in der Barockzeit hat man ganz speziell für bestimmte Stücke bestimmte Tonarten verwendet. Extremes Beispiel, Matthäus Passion, Eingangschor, E-Moll, ja, das ist eine Kreuztonart, Kreuz als Symbol und so weiter. D-Dur hingegen, der Herrscher, der kommt, Weihnachtsoratorium, ja, jauchtet, frohlocket in diesem strahlenden D-Dur, wo die Trompeten auch drauf sind. Also hat jede Tonart ganz bestimmte Eigenschaften und Charaktere.
Und jetzt haben wir G-Dur, Präludium und Fuge, Bachwerkeverzeichnis 550, Peter Kofler an der Orgel. Und der hat jetzt beim Hören der Aufnahme, in die ersten 30 Sekunden, schon gesagt, da ist das Pedal-Solo, da war einiges los in die Pedale. Denn ein Organist oder eine Organistin spielt ja nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen.
Genau, mit den Händen meist verteilt auf mehrere Manuale oder Klaviaturen, wie man so schön sagt. Und dann natürlich auch für die, sind die Füße gefragt. Und das ist ganz am Anfang ganz schöne Herausforderung, was die Koordination betrifft und die Unabhängigkeit. Und deswegen muss man da langsam anfangen, das zu lernen. Und es ist immer ganz gut, oder finde ich sehr, sehr wichtig, dass man vorher einfach schon mal 2-3 Jahre Klavier gelernt hat. Natürlich auch groß genug ist, dass man mit den Füßen zu den Pedale kommt. Und dann lernt man das peu à peu, wie man das ganz unabhängig gestaltet.
Also unabhängig heißt, beim Klavier ist ja die linke Hand von der rechten unabhängig. Die spielen ja verschiedene Melodien.
Genau.
Und dann spielen die Füße, die spielen ja auch nochmal andere Melodien.
Die spielen einen völlig anderen Rhythmus und Melodien. Und manche Stücke gibt es sogar, wo man zweistimmig im Pedal spielt. Auch bei Bach gibt es Choralvorspiele, wo er Doppelpedal verwendet. Und zum Beispiel in den rechten Fuß, es wird Tenorstimme verwendet. Und der linke Fuß spielt dann im Bass. Ja. Und dann hat man oft so 6 Stimmen, die ganz was Verschiedenes machen. Und wo man dann jede einzelne Stimme so behandeln sollte, als wie sie ganz unabhängig wäre, als wie man jetzt einen Chor hätte, wo jede Stimme einen anderen Text hat, eine andere Melodieführung. Und das wird natürlich bei uns besonders geschult, ja? Dass man das Lesen lernt, Strukturen lernt und große Herausforderung.
Ja, unvorstellbar eigentlich jetzt, muss ich sagen, dass man 6 Stimmen gleichzeitig spielt und sich auf jede konzentrieren kann.
Genau, das ist halt eine Trainingssache man denkt dann jetzt nicht, was ist Kimpe da jetzt für eine Note? Klar, wenn man ein Stück einlernt, ja, aber vieles geht dann halt mit den Jahren automatisch. Man sieht quasi ein Bild, was man hat und liest sofort alles von oben, vom Sopran bis in den Bass, alles automatisch und nimmt es vor allem auch akkordisch wahr. Aber das ist mal eine Sache, dass so der Bewegungsablauf stimmt, aber sonst ist es so, dass man wirklich eigentlich so sich jede Stimme einzeln anschauen muss, damit der Kopf auch so weit ist und genau weiß, was macht jetzt die Stimme da. Ja, also eine Sache ist der Bewegungsablauf. Auch wichtig ist, dass der Bewegungsablauf auf dem gleichen Niveau ist wie das, was man im Kopf hat. Ja, dass die Hände oft nicht schneller sind als wie im Kopf, weil dann ist oft so, dass wenn man dann aufgeregt ist oder sowas und sich nur auf die Hände oder Füße verlässt, funktioniert nicht mehr. Der Kopf muss immer so weit sein, bis er das realisiert. Und deshalb ist es ganz gut, eben auch bei den Aufnahmen, wenn man nicht bis zum letzten Moment das übt, sondern das reifen lässt. Ja, der Kopf arbeitet in der Zeit. Das ist beim Klavier oder bei anderen Instrumenten genau dasselbe. Und dann auch viel sich mit der Musik, mit Lesen beschäftigt. Also ich sage oft zu meinen Studenten, übt mal das nicht so mit den Händen und Füßen, sondern lest es einmal, dass ihr versteht, wie ist das musikalisch gemeint, was habe ich im Bezug zu dem Stück, wie ist der Gestus, wie sind die Stimmungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man was verbindet. Ja, also das Bauchgefühl ist natürlich auch ganz wichtig, denn erst wenn es ins Gefühl übergeht, dann wird es richtig schöne Musik. Solange man nur mit den Tönen beschäftigt wird, kann man sich ganz schwierig auf die Musik konzentrieren und sich vor allem sich selber zuhören.
Das heißt, die Herangehensweise beim Üben ist, zuerst muss es der Kopf verstehen?
Erstens mal hat jeder andere Übemethoden. Mhm. Meine Übemethode ist die, dass ich mal einfach versuche, das zu spielen und natürlich, also mir persönlich jetzt so, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt mache ich keine Musik und erst danach irgendwann. Das nur bei Stellen, die so kompliziert sind, wo dann verschiedene Rhythmen gegeneinander gehen. Das ist dann vor allem bei symphonischer Musik, romantischer Musik oder moderner Musik. Da muss man das erst einmal alles verstehen. Aber bei Bach ist es eigentlich schon eine Musik, die unmittelbar wirkt. Aber manche Stellen sind so knifflig oder da entdeckt man erst im Studium, was der da alles noch was da für eine Kunst dahinter ist. Und je länger man spielt, dann findet man wieder was. Schau, was hat er da die Stimme umgedreht? Jetzt da Kanon da und Quint Kanon und so weiter und so fort. Das geht so Hand in Hand. Und klar, Technik lernen und dann vervollständigt auch die Idee der Musik und das Gefühl kommt dann. Also es ist bei mir so parallel eher, muss ich sagen.
Und ein bisschen fließend manchmal.
Fließend, ja, genau.
Ja. Ja. Weil wir gesagt haben, 6 Stimmen, klar, 2 Hände, 2 Füße, aber du spielst ja dann in einer Hand oft
mehrere Stimmen. Ja, genau. Und das kommt auch noch dazu. Aber wie gesagt, das kann man alles lernen. Klar, ist ja Begabung dahinter, aber das ist eine große Herausforderung bei den Organisten, dass sie eben so vielfältig sein und wirklich so Strukturen kennen und so. Im Orchester hat man meistens nur, unter Anführungszeichen, nur eine Stimme. Da gibt es halt andere Schwierigkeiten, was Ansatz betrifft. Ja, Intonation, das ist bei uns nicht so das Thema. Da hat jedes Instrument die Herausforderung. Ja. Und bei Stimme, wenn man singt, ist nochmal eine ganz andere Sache.
Aber du bist als Organist eigentlich, du bist der Musiker, aber du bist gleichzeitig auch, kann man sagen, der Dirigent.
Ja, genau. Also oder auch Komponist fast, würde ich sagen. Ja. Ich Arrangeur, ja. Ich richte das ein. Ich versuche für den Moment oder für die Orgel oder für den Kirchenraum die richtige Registrierung, also die richtigen Klänge zu finden. Und das macht spannend, weil das nie dasselbe ist, sondern sich immer wieder ändert und auch natürlich auch Tagesverfassungssache ist.
Also immer wieder neu.
Genau, das ist das Schöne.
Weil auch Kirchenmusiker sehr viel improvisieren.
Genau, so ist es.
Auf das Thema werden wir auch noch einsteigen. Ja. Wie du einen Gottesdienst wahrnimmst und wie du musikalisch darauf reagierst. Zuerst aber wollen wir nochmal zu Johann Sebastian Bach zurückgehen. Ja. Viele haben so das im Kopf, Bach, das ist sicher ganz düstere Musik, keine fröhliche Musik, aber das, was wir gerade gehört haben, das war ja sehr farbig und sehr leuchtend, das war fast spritzig.
Ja, ist total, das ist, also düster, also keineswegs düster. Mhm. Wenn Sie Passion hören, klar, es ist düsterer, ja, weil der Anlass derjenige so ist halt, aber jetzt, wenn man mal so ins Weihnachtsoratorium reinhört oder Bach Magnificat oder H-Moll-Messe Gloria oder Sanctus, H-Moll-Messe, haben wir erst die letzten Tage mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wie kann man Freude oder Engelsklänge besser vertonen als wir Johann Sebastian Bach? Unglaublich. Für mich unschlagbar, hat es nie mehr gegeben in dieser Art und Weise. Und ich finde, und das merke ich auch bei den Stücken, die jetzt so eingespielt haben, das war ein sehr emotionaler Mensch. Ja, der hat sich vor ganz Europa eigentlich Stile gesucht. Ja, er hat viele französische Komponisten studiert, abgeschrieben. Ja. Damals hat es noch kein Internet gegeben, kein IMSLB oder was auch immer. Gell? oder sonstige Medien, wo man das runterladen kann oder so weiter. Oder Noten schreiben kann und so weiter. Der ist zum Dietrich Buxtehude nach Norddeutschland gefahren, hat seinen Stil studiert, hat italienischen Stil studiert, hat ja Vivaldi-Konzerte für die Orgel transkribiert, könnte man fast sagen, eingerichtet. Ja, und hat dann, war Kosmopolist, würde ich mal sagen, und hat dann einen eigenen Stil gefunden, den er auf ganz eigener, genialer Weise vervollständigt hat.
Johann Sebastian Bach ist 1750 verstorben,
ja.
Über 270 Jahre. Mhm. Wenn man sich so intensiv mit dieser Musik beschäftigt, kommt man dann dem Menschen Bach irgendwie auch neu?
Ja, ich glaube schon, das ist das, was ich gerade davor eben gesagt habe. Mhm. Ich finde, dass seine Musik unglaublich emotional ist. Egal, ob das die Kantaten sind oder da die Orgelmusik. Man merkt auch so, wenn man die frühen Stücke, Orgelstücke einspielt, welches, da ist das einfach zum wild ist zu viel gesagt, aber es ist sehr lebendig, sehr frei und sehr am Gestus orientiert. Und je älter er wird, komponiert er natürlich noch viel reifer und schöpft das Klangpotenzial, die Kompositionstechnik komplett aus, wenn man jetzt an Kunst der Fuge denkt oder die letzten Stücke oder so. Oder auch im Orgelbereich gibt es diese tolle Sammlung der Leipziger Choräle in seiner Leipziger Zeit, als Thomas Kantor, wo er ja ganz am Schluss tätig war. Da wird es irgendwie noch komplizierter. Ja, man muss da schon, das berührt nicht so unmittelbar, sondern man muss sich einfach beschäftigen. Wie mit einem guten Buch, was einfach sehr tiefgründig geschrieben ist. Man muss vielleicht ein paar mehrmals lesen, aber man entdeckt dann immer mehr und denkt, boah, ja, jetzt verstehe ich es, jetzt durchdringe ich das. Und das ist bei seiner Musik, finde ich, auch so. So geht es zumindest mir. Und deswegen wird er für so viele so geschätzt, weil man immer wieder Neues entdeckt und es wird nie langweilig.
Hast du dich mit seinem Leben auch beschäftigt?
Auch natürlich, klar. Da informiert man sich, man macht auch Quellenstudium. Das kann man heute auch machen, weil man Zugriff auf Bibliotheken hat. Man kann Schreibweisen sehen, allein wie er geschrieben hat. Ja, das Notenbild, allein wie er da Noten schreibt, das hat ja schon eine Aussage. Da sieht man ja auch schon Schrift, Charakter und so weiter. Ja. Musik musste damals natürlich auch kopiert werden, abgeschrieben werden und in der Kürze der Zeit, man denkt, Sonntag für Sonntag Kantaten, Familienvater, ja, immer oft Streit, mit die Vorgesetzten oder mit die Knaben, ja, die Sänger, gell, die, wo halt auch oft nicht zufrieden war und die halt auch alles menschlich war, ja, ganz normal alles. Und dann noch diese Masse an Musik schreiben ist eine Riesenleistung. Und dann muss ja noch geprobt werden. Das ist ja das Nächste. Das ist ja nicht so, man spielt es nur so vom Blatt, sondern das ist eine große Herausforderung und von daher finde ich ja, das hört man oft sehr in seiner Musik. Die ist oft himmelhoch jauchzend und dann die so tiefgründig geht. Und alle diese Charaktere merkt man, je mehr man sich mit dieser Musik beschäftigt.
Jetzt möchte man wieder was hören. Mach's mit mir Gott nach deiner Güte.
Genau.
Ein Choral.
Vorspiel.
Vorspiel. Thank you. Peter Kofler an der Orgel. Du hast gerade gesagt, während wir die Musik gehört haben, das ist jetzt nicht so kompliziert, das Stück.
Ja, genau, das ist sehr klar. Da gibt es vor allem eine. Also am Schluss ist eh klar, da hat man den Choral wunderbar gehört, in der Bachschen Manier, wie er das so harmonisiert hat. Finde ich, merkt man sofort, das ist Bach. Also wer sich mit dem beschäftigt, hört einfach den Stil sofort drauf. Das ist übrigens, finde ich, auch generell ein Merkmal für Qualität, wenn jemand einen Personalstil hat. Egal, ob das bei Komponieren ist oder beim Improvisieren, dass man merkt, das ist jetzt der. Oder auch beim Spielen, finde ich. Dass man einfach merkt, das hat ein Gesicht. Das kann einem gefallen oder nicht, aber das hat ein Gesicht. Und da merkt man, das ist der oder das ist die Person, die das macht. Und im ersten Teil war es vor allem so eine lebendige Oberstimme, begleitet manchmal nur zweistimmig. Und wenn man jetzt so die späteren Werke von Bach hört, gerade jetzt im Orgelbereich, ist das viel alles verwobener und dann tut man sich schon oft schwer, dass man die Mittelstimmen raushört und so weiter. Das ist relativ noch, wir sagen, durchsichtig.
Heißt das dann, dass Johann Sebastian Bach auch eine Entwicklung durchgemacht hat?
Auf alle Fälle, klar. Die frühen Stücke waren sein um einen anderen Gestus gehabt, waren eben, wie ich gerade davor gesagt habe, Buxtehude, sehr, sehr verwandt, aber ganz einen eigenen Stil wieder. Jetzt müsste man natürlich, könnte man länger reden, wie war der Buxtehude-Stil und so weiter, aber wer sich mit dem befasst, merkt, es gibt dann eine Mehrteiligkeit, eine klare Gliederung, die Musik ist tonal anders geschrieben und man merkt einfach dieses Vorbild. Ja, man könnte da jetzt wirklich Partituren vergleichen. Und der hat eine sehr große Entwicklung gemacht, aber halt irgendwo finde ich immer genial, weil er einen eigenen Stil gemacht hat. Das ist eben keine Kopie, sondern es ist was Eigenes.
Jetzt reden wir über die Orgeln. 1685 bis 1750 hat er gelebt. Wie waren die Orgeln damals? Beziehungsweise haben sich die Orgeln mit seinen Kompositionen auch weiterentwickelt?
Also das ist eine total interessante Frage. Also die erste Sache kann man eigentlich mal so sagen, er war, glaube ich, nie so richtig zufrieden mit seinen Instrumenten, die er gehabt hat. Er hat sich größere gewünscht. Er war eigentlich auch Orgelsachverständiger und hat Orgeln abgenommen. Ich habe erst vor zwei Jahren in Naumburg gespielt, einer sehr schönen Hildebrand-Orgel, die Bach mit konzipiert hat und auch abgenommen. Und das Interessante ist, dass ich persönlich finde, die Orgel ist seiner Zeit total voraus. Also sie hat schon fast romantische Klangform, sehr weich. Und so, was man dann in der Romantik, wo man versucht hat, den Klang mehr dem Orchester nachzumachen und wo die Polyphonie, also diese verschiedenen unabhängigen Stimmen nicht mehr so gefordert sind, sondern wo mehr das Harmonische gefordert ist, ja, der Zusammenklang, die Mischfähigkeit der verschiedenen Register oder beim Orchester könnte man sagen, der verschiedenen Instrumentengruppen. Das geht schon fast in die Richtung, ja. Und natürlich, er hat das Pedalspiel revolutioniert. Ja. Er hat bis dahin gab es kaum Orgelkompositionen, wo das Pedal, das Fußpedal so virtuos behandelt worden ist.
Das haben wir beim ersten Stück gehört, ja, also genau, wie schnell du da unterwegs bist mit den Füßen.
Genau, und das ist auch wirklich, das ist sehr, sehr schwierig und geht bei manchen Instrumenten, die haben zum Teil gar nicht diesen Tonumfang gehabt damals, nach unten hin oder zum Teil auch nach oben hin, da war er immer Erneuerer. Ja? Und deswegen, um jetzt kurz auf die Opus Bach, also meine Gesamteinspielung zurückzukommen, mal gesagt, der Bach hätte sicherlich auch mit einem, unter Anführungszeichen, modernen Instrumente Freude gehabt und hätte, wenn er jetzt andere Möglichkeiten gehabt, hat vermutlich auch anders komponiert, aber der war immer seiner Zeit voraus. Ja? Und von daher hat er auch immer geschaut, dass man erzählt so schön, dass er immer die Lunge des Instrumentes getestet hat, als ob der quasi Wind stabil bleibt, ob er nicht zusammenbricht, wenn man sehr viele Orgelpfeifen erklingen lässt und dann vollgriffig richtig reinspielt, dass der nicht windstößig wird und der Klang wirklich zusammensackt. Und da war er natürlich ein Tüftler. Ja? Ob das im Instrumentenbau war, in der Komposition, überall, der war da sehr revolutionär. Und das ist dann halt gegangen bis 1750. Und dann war kompositionstechnisch, würde ich mal sagen, alles gesagt, was man so sagen kann. Ja? Wenn man jetzt eben Heinz schon ein paar Mal erwähnt, Kunst der Fuge, wo er auf kunstvollste Weise alles versucht, was man so fugentechnisch rausholen kann. Und dann plötzlich war ein Bruch, war nichts. Dann, klar, gab es seine Söhne, die ganz einen eigenen empfindsamen Stil umfangen haben, Wiener Klassik, Orgel plötzlich verliert komplett an Bedeutung, zumindest in der Orgelkomposition, man improvisiert mehr. Und dann dauert es bis Mendelssohn, Ja, 1809, glaube ich, geboren, der dann erst wieder Bach aufführt. Weil damals hat man, wenn ein Komponist gestorben ist, hat man die Musik gar nicht mehr so richtig gespielt. Und erst Mendelssohn, so viele Jahre danach, der anfängt wieder die Passionen aufzuführen, mit damals romantischen Instrumentarium, wo dann kein Cembalo gab, sondern mit Hammerklavier die Rezitative gespielt worden sein oder plötzlich Klarinetten. Das klingt ja ganz anders. Gibt es bei Mozart übrigens auch von Händel Messias Fassung, ganz anders instrumentiert mit Klarinetten. Klingt total anders. Also diese Klangästhetik ist anders, aber man versucht wieder, das aktuell zu machen und dann ist losgegangen irgendwie wieder. Dann ist Bach wieder aktuell geworden und heutzutage finde ich sowieso.
Mendelssohn war ja so der Erste, der zurückgeschaut hat und all die Komponisten wieder auf die Bühne gebracht hat. Ja. Und wenn man das heutzutage macht, dann nimmt man ja oft Originalinstrumente aus der Zeit.
Ja, genau.
Du bist einen anderen Weg gegangen, nämlich du hast auf der Orgel in St. Michael die Aufnahme
gemacht. Ja, genau. Aber es ist, da könnte man jetzt sagen, ja, es ist kein Originalinstrument, also kann man so eine Aufnahme gar nicht machen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ein Instrument, so wie wir es jetzt in St. Michael haben, unglaublich charakteristische Klangfarben hat. Ja, das ist, wir sagen immer, es ist so ein Universalinstrument, wo man verschiedene Sachen spielen kann, romantisch und modern und alles. Und natürlich hat es auch moderne Stimmung, weil sonst würde man gewisse Tonarten gar nicht mehr so gut spielen können. Man ist damals in Barockzeit hat man sich eher orientiert an der reinen Stimmung, mitteltönig und dann gibt es also jetzt sehr speziell alles. Ja. Aber man hat versucht, so wie bei einem Chor heint, sehr sauber zu singen und das Klavier, wo wir heint haben, wo jeder Halbton gleichen Abstand hat, gleichstufig, ja, wie man sagt, ist eigentlich, da kann man zwar alle Tonarten spielen, aber wenn man es jetzt mit einem Chor vergleicht, der sauber singt, ist eigentlich verstimmt. Mhm. Ja, weil man hat, es sind immer bestimmte Schwebungen. Und in St. Michael haben wir zwar keine gleichstufige Schwebung, sondern leicht abgemildert, aber da klingt zum Beispiel eine Tonart wie F-Dur unglaublich schien und so weiter. Alles das tragt schon zum Charakter eines Instrumentes bei. Aber ich finde, die Klangfarben, die wir in St. Michael zur Verfügung haben und wo wir viel rumgetüftelt haben und gemacht und viele, selbst noch in CD14 Kombinationen verwendet haben, die wir noch nie in die, keine Ahnung, 15, 14 Stunden vorher verwendet haben, die einfach so entstanden sind, ohne dass man es gewollt hat, finde ich, sind sehr charakteristisch. Also haben, wie ich so schön sage, ein eigenes Gesicht. Und das ist eben wichtig und sein überzeugend. Von daher stellt sich mir dann nicht die Frage, weil das wäre dogmatisch, wenn man sagt, nein, das ist nicht historisch, also ist schlecht.
Genau,
sondern es ist wichtig, dass es in sich schlüssig ist. Man kann sagen, mir gefällt es nicht, aber ich würde es anders machen. Es ist gleich wieder bei der Interpretation. Aber für mich ist es absolut schlüssig, weil es einen eigenen Charakter hat und zur Musik passt. Und das ist für mich das Ausschlaggebende. Und auch immer im Hinblick, Bach war ein Erneuerer, hätte auch immer nach Neuigkeiten gesucht. Und das beweist er ja in seine Kompositionen.
Wie viele Klangfarben hat die Orgel in St. Michael? Oder wie viele Pfeifen?
Wir haben insgesamt 75 Register. Register ist quasi so eine Pfeifenreihe. Man muss sich vorstellen, ich habe das ja davor kurz erklärt, also ein großes Instrument wie in St. Michael, wir haben vier Manuale, also vier verschiedene Tastaturen.
Für die
und
Hände?
Jede, für die Hände. Und jede Tastatur spielt quasi ein eigenes Orgelwerk an. Also wenn man unten in der Kirche steht, dann sieht man, fällt auf, der wunderbare goldene Prospekt, das Gehäuse. Und ganz vorne, sagen dann immer die Kinder, die dann zu uns kommen, wo wir die Orgelführungen machen, ja, das ist so eine kleine goldene Orgel. Das nennt sich bei uns rückpositiv, weil es im Rücken vom Organisten quasi liegt, wenn er spielt. Das ist genau hinter uns, so 2 Meter hinter mir. Und das ist ein eigenes Werk. Und dann gibt es die Pedaltürme links und rechts. Das sind die großen Felder. Und in der Mitte ist das Hauptwerk. Und jedes Werk kann ich quasi einzeln über bestimmte Tastatur anspielen, über bestimmtes Manual. Und wir haben verteilt auf diese vier Werke haben wir 75 verschiedene Register. Das sind so quasi Klangreihen. Und jetzt hat eine Orgel, wenn man sie so sieht, hat zwar mehr Tastaturen, aber man merkt sofort im Vergleich zum Flügel, hat er viel weniger Tasten. Wir haben 58 Tasten und für jede Taste haben wir quasi pro Register einen Ton. Und jetzt, wenn man das hochrechnet, kämen wir, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, wir haben in St. Michael 5100 irgendwas Orgelpfeifen. Von ganz, ganz klein, 10 mm bis auf die 5 Meter groß, ganz schwere. Das sind entweder Metallpfeifen, ja, das ist so das Hauptmaterial, oder Holzpfeifen. Und je nach Form und je nach Größe klingen die ganz verschieden.
Die verstimmen sich ja. Wie oft müssen die gestimmt werden?
Also man stimmt normalerweise nur eine bestimmte Art der Orgelpfeifen. Das sind so die sogenannten Zungenstimmen, die so, was so Metallplättchen ist, was schwingt, kann man vergleichen mit der Klarinette, wo das Mundstück hast und das Blattl. Und das Blattl schlägt aufs Mundstück auf und durch die Vibration entstehen Töne. Das ist bei den Zungenpfeifen auch so. Und die sind eigentlich relativ stabil, aber machen eine Minderheit aus von den Orgelpfeifen. Das sind bei uns ungefähr 17 Register, die so sogenannte Zungenpfeifen sind. Das sind auch, ich sage ganz oft bei Erklärung, das sind so Schnarrregister. Gell? Das sind so Register, die heißen Trompete oder Tuba oder sowas oder Posaune. Ja? Man merkt schon, das sind so alles Instrumente, die man kennt vom Orchester. Und die sind sehr obertonreich und sehr prägnant. Alle anderen Orgelpfeifen, die Labialpfeifen, die fast ein bisschen ausschauen als wie eine Blockflöte. Ja, nur hat es halt keine Löcher, aber so vom Labium, vom Mund ganz ähnlich. Die bleiben nicht gleich, weil sich mit der Temperatur die Luft entweder schneller oder langsamer schwingt. Und jetzt weiß man ja, dass im Winter die Kirchen meistens sehr kalt sind und im Sommer oft wahnsinnig warm. Und pro Grad ändert sich das um fast 0,8 Hertz. Und dadurch, dass das die Vielzahl seiner Orgelpfeifen, lässt man die und tut nur die Zungenpfeifen nachstimmen, weil es weniger Register sein. So, das ist einmal so, das macht man eigentlich vor jedem Konzert, dass das einfach gut passt.
Ach, wirklich?
Ja, ja, das macht man und das kann man auch selber machen. Das dauert natürlich bei 17 Registern, aber das macht man selber oder der Orgelbauer. Und ansonsten ist halt so, dass sich natürlich ein Instrument verstimmt durch eben die Temperaturen, klar, aber vor allem durch den Schmutz und so weiter. Ja. Und deswegen tut man so ein Instrument alle 10 bis 15 Jahre grundreinigen und da und fast alle fünf Jahre mal eine Grundstimmung nochmal legen. Das wird zum Teil elektronisch über Stimmgerät gemacht, aber das ist eigentlich notwendig, dass wirklich super Schienen passt von der Stimmung. Und da muss man einfach auf ein Instrument aufpassen. Ja, man muss es reinigen und eben nicht verkämmen lassen. Und das Schlechte ist, wenn man die Instrumente nicht spielt.
Jetzt schauen wir auf die Klangfarben. Ja, du sagst es am besten noch, was wir jetzt
hier. Ja, das ist ein Stück von Claude Debussy, Clair de Lune. Kennen viele vermutlich. Eigentlich für Klavier geschrieben, was ich vor einigen Jahren auf einer CD, die nennt sich Transkriptionen, aufgenommen habe. Und da haben wir rein, da merkt man jetzt plötzlich, wenn man es vergleicht mit den Aufnahmen davor, dass das Ganze eine andere Klanglichkeit ist, obwohl es dieselbe Orgel ist.
Es tut weh, wenn man ausblendet. Aber die Stücke sind relativ lang. Mhm. Und wir wollen natürlich auch was erfahren von dir, Peter. Da haben wir jetzt verschiedene Klangfarben gehört und die Klangfarben werden gesteuert über die Register.
Genau. Mhm.
Und wie funktioniert das? Also in der Kirchenorgel auf dem Dorf, da kennt man es ja, da sind die vielen Register, die dann der Organist rauszieht und wieder reinschiebt und so. Ja. Wie geht das bei so einer großen Orgel?
Das ist gar nicht mal so leicht, das so einfach zu erklären, weil das Instrument von Grund auf sehr komplex ist. Das muss man wirklich sagen, gerade auch mit der heutigen technischen Möglichkeiten. Das ist wirklich zu einer, unter Anführungszeichen, richtig großen Maschine geworden. Aber im Prinzip ist es so, dass man hat heutzutage ein Gebläse, was den Wind macht. Das geht dann in den Blasbalg rein, wo der Wind stabilisiert wird. Und der Wind geht dann weiter um den Windkanal. Das ist so ein richtiger großer Holzkanal. Und geht dann bis kurz unterhalb von den Orgelpfeifen und in den sogenannten Windkasten. Das ist so das ist fast der Herz jeder Orgel. Die Windlade nennen wir das. Und der Weg ist aber noch unterbrochen. Ja? Also der Wind geht rein, aber kommt nicht zur Orgelpfeife dazu. Und damit diese Orgelpfeife klingen kann und der Weg nicht mehr verspürt ist, muss ich quasi zwei Sachen machen. Ich muss zuerst einen Ton mal drücken, dass das Tonventil aufgeht, dass der Wind mal schon ein Stückchen weiterkommt und dann ist aber noch immer nicht bei der Orgelpfeife. Und erst wenn ich das Register ziehe, dann verschiebt sich so eine kleine Leiste, so eine Schleiflade nennt man das, da sind Bohrungen drauf, dass wenn es verspürt ist, decken die genau den Weg ab und wenn ich das Register ziehe, dann fährt diese Schleife, die Holzleiste, meistens ist es aus Kunststoff oder eben Holz, ist dann genau Loch über Loch quasi und dann kann der Wind quasi durchkommen. So ist es, was jetzt ganz, ganz einfach erklärt. Also ich muss Ton drucken und das Register ziehen und dann ist der Weg zur Orgelpfeife quasi freigegeben. Und die Orgelpfeifen haben halt eben, das habe ich schon davor gesagt, verschiedene Größen, verschiedene Bauweisen, haben sich auch innerhalb der Jahrhunderte verändert, ändern sich auch regional. Also in Frankreich klingt eine Orgel ganz anders als wie in Deutschland. In Norddeutschland klingt es ganz anders wie in Süddeutschland. Hat viel mit Dialekt anzutun. Ja, also eine norddeutsche Orgel klingt anders als wie eine sächsische Orgel. Das merkt man in der Aussprache. Hat man erst kürzlich einen Orgelbauer auch erzählt. Er hat in der Firma gerade zwei Register von verschiedenen Orgelbauern genau aus diesen Regionen und man merkt den Dialekt, sagt er. Peter, du wirst das hören, klingt anders. Ja. Das halt eben, man kann so ein Instrument eben nicht einfach bestellen und sagen, ich möchte jetzt eine Orgel, jetzt liefert es mal so und passt, sondern jede Orgel wird genau speziell für den Kirchenraum oder fürs Konzerthaus geplant, heutzutage designt, ja, alles genau berechnet. Wobei die Klanglichkeit, da muss man sich entscheiden, ist es dann mehr symphonischer Klang, ist es mehr barocker Klang, ist es mehr französisch-symphonisch. In Frankreich spielen die Trompetenregister, die Zungenregister sehr eine große Rolle. Die sind viel, viel lauter, als wie wir es zum Teil in Deutschland haben. Italien ist auch wieder ganz ein anderer Stil, also so wie die Musik halt auch, genau dasselbe.
Du bist ja europaweit unterwegs als Organist und gibst Konzerte.
Ja.
Das heißt, du kennst viele verschiedene Orgeln. Wenn jetzt jede Orgel anders ist. Ich denke jetzt zum Beispiel ein Klarinettist oder Trompete, der nimmt sein Instrument mit, hat immer dasselbe Instrument, das er genau kennt. Ja. Und du kennst die Instrumente ja nicht.
Genau, also meistens ist es so, ich kriege eine Anfrage und dann heißt es jetzt, bitte schicken Sie unser Programm. Bis da und dahin. Dauer wird sehr oft vorgegeben und vielleicht auch so die Richtung von den Komponisten und so weiter. Bei der Angabe der Komponisten, wenn das überhaupt angegeben wird oder verlangt wird, dann kann man schon erahnen, in welche Richtung es geht, welches Instrument man hat. Aber dann ist für uns ganz wichtig die sogenannte Disposition, also die Aufschlüsselung der verschiedenen Registern und die Aufteilung in welche Werke. Ja, was haben wir da alles für verschiedene Werke? Da vorne ist erwähnt, Hauptwerk, Schwellwerk, Rückpositiv und so weiter.
Nehmen wir mal das Beispiel vom Kölner Dom.
Das heißt, haben wir davor kurz geredet. Ja, genau, das ist ein Rieseninstrument. Das sind eigentlich zwei Instrumente, die man da hat. Da weiß man natürlich schon, da kann man eigentlich alles spielen. Bei solchen Instrumenten ist es dann von der Literaturauswahl nicht so schwer, weil man eigentlich alles spielen kann. Da versucht man es halt, da ist ganz die große Herausforderung, dass man sehr abwechslungsreich registriert. Deswegen müssen wir Organisten immer ein paar Tage vor dem Konzert schon hinreisen, um das alles schon klanglich einzustellen und meistens heutzutage bei großen Instrumenten mit Computer schon festlegen. Also ist ja speichern kann man die ganzen Klangkompositionen, kann ich speichern. Und die dann abrufen. Ja, das ist ja eine riesen Herausforderung. Bei einem Instrument, was, keine Ahnung, Kölner Dom weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, aber auf alle Fälle locker über 100 Register, da braucht es sehr viel Zeit, mehrere Stunden.
Das heißt, hast deine Noten, hast dein Werk und dann stellst du die Klangfarben ein?
Dann stelle ich das ein und davon abhängig ist sehr der Raum, der ganz wesentliche Punkt ist im Faktor, wie registriere ich, also wie richte ich das klanglich ein, weil der Raum einfach nicht nur Raum da ist, sondern er gehört zur Musik. Und weil du davor gefragt hast, oder weil ich gerade dabei war zu erzählen, bei der Disposition, die ich zunächst nur auf dem Blatt Papier sehe, kann ich schon erahnen, in welche stilistische Richtung die Orgel geht, ohne dass ich sie schon gehört habe. Und ich sehe aufgrund vom Tonumfang, was das hat, das Instrument, weil der ist auch nicht mehr der gleiche, welche Stücke ich spielen kann. Und dann triff ich quasi die Entscheidung, was für ein Programm schlage ich vor. Und wenn es ein Barockorgel ist, ist natürlich das Programm ganz was anderes, als wie wenn ich jetzt ein Universalorgel an oder auch jetzt zum Beispiel ein romantisches Instrument aus dem 18. Jahr, 18., 19. Jahrhundert.
Im Kölner Dom ist ja, Entschuldigung, kann ich mir vorstellen, ein sehr langer Hall, weil die Kirche einfach wahnsinnig groß ist. Welche Rolle spielt der Raum, welche Rolle spielt der Hall beim Spielen? Wenn, ist jede Kirche ist anders.
Und
jede
genau, ist anders. Das ist wirklich ganz ein entscheidender Punkt, dass ich je nach Raumakustik meine Spielweise ändere. Ja, also was das Tempo betrifft und auch was die Artikulation betrifft. Artikulation heißt, ob ich zum Beispiel Töne, die aufeinander abfolgen, leicht absetze oder ob ich sie ganz legato, also ganz eng gebunden zusammenspiele. Und wenn ich ganz legato spiele in einem sehr halligen Raum, dann versteht der Zuhörer gar nichts mehr.
Weil sie sich so vermischt, oder?
Genau, dann muss man, ja, man hört das einfach nichts. Ja. Gott, wenn man jetzt auch denkt, jetzt spielt man da bei Orgelmusik, kann ich da 5 Ebenen übereinander, dann versteht man, ist nur Brei. Mhm. Das heißt, ich darf dann auch nicht zu laut registrieren, denn je lauter ich registriere, umso mehr ist quasi klangliche Masse da. Und dann hört man gar nichts. Und das ist die Herausforderung. Ich muss immer neu denken, ich muss immer neu arrangieren. Mhm.
Eine Orgel aufzunehmen ist auch nicht so einfach.
Das
also man kann das Mikrofon nicht irgendwo in die Kirche einstellen, sondern man braucht den richtigen
Genau.
Punkt.
Es braucht einen guten Mix zwischen Direktheit als auch der Raum, den man noch hören muss. Und man muss halt immer bedenken, höre ich das jetzt im Radio und höre ich mir das an der Anlage zu Hause und hänge ich mir das, höre ich mir das bei einer tollen Surround-Anlage an, die ich daheim habe zum Beispiel. Und Orgel ist halt immer schwierig abzuhören, weil je nachdem, was man für Kopfhörer hat oder was auch immer, das ändert sich so, weil wir im Orgelbereich eine enorme Bandbreite an Frequenzen haben, von ganz, ganz tief, die man schon fast gar nicht mehr hört, bis ganz, ganz hoch.
Hat man im Orchester hat man nicht so tiefe Töne?
Sam geht es nicht so tief voll.
Okay.
Ja, genau. Ja. Also wir sind da bei den Tiefen, glaube ich, bis zu 16 Hertz unten und auch 16.000. Und oft ist es so, dass wenn ich bei Orgelführungen das vorführe, die hohen Töne, und seien ältere Herrschaften dabei, dass ganz einzeln oft das gar nicht mehr hören, was ich oben spiele.
Die hohen Frequenzen.
Das verwendet man, man spielt jetzt nicht als Spaß so hohe Frequenzen oder so ein Beepstone, sondern da macht es die Mischung. Ja, ich kombiniere das mit einem anderen, mit der Flöte zum Beispiel, und es entsteht dadurch, durch diese Kombination, ein neues Instrument. Das ist so ein bisschen wie Küche. Ja? Mhm. Man hat diese Zutaten alle und dann kann man selber ein bisschen zusammenstellen. Ja? Das ist das Tolle. Und bei jeder Orgel, obwohl da das Gleiche draufsteht, klingt es anders.
Spannend. Die Aufnahmen von Opus Bach, die sind in 3D gemacht oder hochauflösend,
was
man so gelesen hat.
Ja.
Was heißt das?
Das ist ja eine ganz tolle Sache. Damals haben wir gesagt, also wenn wir das jetzt machen, dann versuchen wir das jetzt auch tontechnisch auf einen ganz hohen Stand zu machen. Normal hat man heim so die 3 Mikros, so war es zumindest bei meinen Vorhangaufnahmen, Stereo-Variante. Es hat einmal das 5.1-System gegeben, hat sich relativ schwierig durchgesetzt, hat man auf Blu-ray können kaufen. Heutzutage gehen die Leute alles per Handy hören, wenn sie in der S-Bahn sind oder haben zu Hause vielleicht noch eine Soundbar oder irgend sowas, wenn es gut geht. Und die Liebhaber haben entweder ganz tolle Boxen, das ist super hilfreich. Und manche haben auch die Surround-Systeme, also mehrere Lautsprecher verteilt. Und für die Aufnahme haben wir uns eben für so ein 3D-System entschieden, beziehungsweise Auro 3D oder das andere System, wo wir es jetzt abgemischt haben, heißt Dolby Atmos. Das kennt man vielleicht vom Kino her. Und man merkt, wenn man dann im Kino sitzt, hört man plötzlich, wenn ein Hubschrauber kommt, von vorne links, und der fährt dann hinter einen um und geht dann plötzlich direkt. Also man hat ein Raumgefühl.
Raumgefühl, ja.
Und damit man das machen kann, braucht es natürlich mehrere Mikrofone. Und wir haben da insgesamt 10 Mikrofone verwendet, verteilt auf verschiedenen Ebenen. Und man fühlt sich dann, wenn man das dann im Studio hört oder solche Lautsprecher hat, dass man in der Mitte dieses dieses Systems quasi sitzt und die Orgel quasi um einen rum klingt. Also man kann gar nicht mehr wahrnehmen, klingt jetzt die Orgel von vorne oder von hinten oder sogar über einen, weil bei dem System hat man sogar einen Lautsprecher, die ober einem sein. Mhm. Und da erlebt man den Kirchenraum noch ganz anders. Also man ist förmlich in der Kirche, wer mal in St. Michael war, diese wunderbare große Kirche, dieses Gefühl ist halt eher da, als wie man beim Stereo nur von vorne die zwei Boxen hat, die auf einen zukommen und dann vermischen sich auch die Werke, von denen wir heute schon ein paar Mal geredet haben, die ja auch bei einer Orgel ganz verschieden, zum Teil mehrere Meter, über 10 Meter voneinander entfernt sein, die vermischen sich viel besser. Und das Gefühl, das zu erleben, ist natürlich auch toll. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, alles gut und recht, aber ich habe ja daheim, habe ich das nicht.
Ja.
Und jetzt hat sich aber in den letzten Jahren ein System entwickelt, wo dieses System sogar über Handy simuliert wird, dieses Dolby Atmos System. Das kann man mittlerweile nur mehr streamen, ja, weil die Datenmengen so groß sind. Aber ich kann es wirklich am Handy, an dem modernen Handy anschließen und brauche dann halt einen Zugang zu den diversen Portalen, die das unterstützen. Ja, da gibt es ein paar bekannte Portale, die das machen. Und dann kann ich mir das mit meinen ganz normalen Kopfhörern anhören und da steht so ein Algorithmus und so eine Technik dahinter, die das eben so simuliert und wo es so zusammengemischt wird. Und das ist toll, weil man dieses Gefühl selbst mit normalen Kopfhörern schon so hören kann. Mhm. Und das wird vielleicht der Weg auch der Zukunft sein.
Die Zeit vergeht wie im Flug, es ist schon 4 Minuten vor 11. Natürlich möchte ich meiner Meinung nach gerne wissen, wie du aufgenommen hast, weil so, du hörst die ja selber auch auf eine gewisse Art und Weise im Kirchenraum. Das machen wir dann nach den Nachrichten, dann
haben
wir
noch Zeit.
Dann reden wir auch über die Volksmusik in Südtirol und wie du aufgewachsen bist mit der Musik.
BR Heimat, habe die Ehre.
Habe die Ehre, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserer Sendung. Gerade haben wir die Nachrichten gehört, dann hat der Peter Kofler gesagt, Lausanne, da habe ich auch schon mal gespielt.
Ja genau, ist ein bisschen länger schon her, aber kann ich mich ganz gut erinnern. Rieseninstrument und ja, schöner Ort.
Wo warst du schon überall? In St. Petersburg warst du?
War ja, genau. Ja, das war auch ganz, ganz interessant. Ein sehr interessiertes Publikum. War mein Eindruck, sehr großes Interesse an Kultur und ja, Polen, Spanien, Portugal, Frankreich, klar, Holland, ganz eine tolle Orgellandschaft. Ja, es gibt schöne Instrumente, die eben immer verschieden klingen, wo man merkt, ja, das ist auch irgendwie ein bisschen ein Spiegel der Landschaft, ja, und der Leute, die dort sind. Das ist interessant.
Peter Kofler, ein gebürtiger Südtiroler, der europaweit unterwegs ist als Organist und Konzerte gibt. Wir reden jetzt dann gleich über deine Wurzeln in der Volksmusik. Die Alpenländler, Musikanten, Peter, das sind für dich keine Unbekannten.
Das stimmt.
Da spielt dein Bruder mit.
Genau, der Andi.
Genau. Die Volksmusik hat bei euch immer schon eine Rolle gespielt in der Familie.
Ja, eine große Rolle. Mit dem sind wir aufgewachsen, so sage ich immer. Und das ist für mich jetzt noch ganz wichtig. Gerade davor auch gesagt, ich höre das auch oft. Bedeutet für mich Heimat, könnte man fast sagen irgendwie. Und gerade wenn ich die Klänge höre. Und ja, wunderbare Sache.
Wo kommst du genau her?
Von Klobenstein am Ritten, gleich in der Nähe von Bozen, so Hochplateau, 20 Minuten mit dem Auto, wunderbare Aussicht zum Schlern und die ganze Bergwelt. Also ein schönes Platzl.
Ja, ein schönes Platzl. Und da haben ja auch die Singwochen vom Wastelfandal stattgefunden. Und die Beziehung zwischen der Familie Kofler und dem Wastelfandal, die hat ja schon früh begonnen. Durch die Singwochen, glaube ich.
Durch die Singwochen, genau. Da haben sie sich kennengelernt. Und der Tata hat schon viel erzählt.
Ja.
Genau, dass sie da waren. Und ja, es war prägend, würde ich mal sagen.
Wastelfandal hat viele Radiosendungen gemacht. Er hat eine Wunschsendung im Löwenbräukeller in München moderiert, eine große, die ein großes Medienecho gehabt hat, die im Rundfunk übertragen worden ist. Und da hat er den Vater eingeladen mit den Rittner Buben.
Genau.
1967.
Wahnsinn, so lange her, ja.
Ich habe eine Aufnahme gefunden, daher wir jetzt meine.
Sehr gut.
Liebe Volksmusikfreund, an der Tiroler Tracht habt ihr es natürlich gleich gekannt, dass wir Gäste haben. Aus dem Tiroler Landl, und zwar kommen sie aus Südtirol. Da muss ich machen, eine ganz nette. Und zwar spielen sie ein Instrumental, das man bei uns nur noch ganz selten hört. Das ist die sogenannte Ocarina. Und jetzt stelle ich euch gleich mal einen Kofler Franz vor. Das ist der Erzmusikant. Münchner Freund hat mir erzählt, dass Sie in Ihrer Kinderzeit diese Ocarina auch noch blasen haben. Es ist ein altes Hirteninstrument und es heißt Obi Lieblich. Also, Kupferfanz, jetzt nimmst du die Ocarina und spielst dann auf und jetzt wart es begleiten.
Franz Kofler und die Rittnerburm 1967 im Löwenbräukeller in München. Hören Sie uns die heute zu, der Vater?
Ja, gesagt haben Sie, ja. Ja. Die hören ihn sicher zu, ja.
Sehr schön. Bin ich gespannt, was er sagt.
Genau, ja.
Er war so einer der Ersten, der die Ocarina wieder nach Bayern gebracht hat.
Ja.
Man weiß gar nicht so genau, ob es die Ocarina überhaupt in Bayern schon länger so gegeben hat eigentlich, aber er hat es bekannt gemacht, eben durch diese Veranstaltungen im Löwenbräukeller. Ja. Kenne einige Ocarina-Spieler in Bayern, die gesagt haben, das hat mich damals so begeistert, wie die gespielt haben, die Rittnerburm, dass ich mir auch so drum geholt habe.
Genau. Ja.
Wie ist er da eigentlich drauf gekommen auf so Ocarina-Spielen? War das immer schon?
Also, nee, er hat erzählt, dass der damalige Pfarrer eben so eine Ocarina mal gekriegt hat, ich weiß jetzt nicht von wem, und dass er es dem Tata gegeben hat und gesagt, jetzt schau schon mal, was du mit denen umfangen kannst. Ja? Und so ist der Tata, war natürlich, hat alles gelernt und getan und hat sich das selber beigebracht und hat das dann auch durch die Fandalwochen, die damals auch in Klobenstein waren und so weiter, wir haben da Musizier gespielt und einfach getan, ja, und dann plötzlich hat das so ein, ja, heutzutage würde man sagen, Hype gekriegt, ja, und es gibt ja so viele Ocarina-Spielerinnen und Spieler, die das machen, übrigens auch im klassischen Bereich, da gibt es, kann ich mich auch noch erinnern, im Budri unten, da sind wir sogar, glaube ich, mal hingefahren, wo so richtige Ensembles gegeben haben, die dann so richtig italienische, klassische Musik drauf gespielt haben, in Ensembles und so weiter, total, total interessant. Und der Tat und die haben sogar mal zusammengespielt mit Ocarina und Orgel. Hat sich auch total gut umgekehrt, es hat sich gut gemischt. Und ja, in der Volksmusik ist es irgendwie so eine feste Größe, kann man fast so geworden, ja, gell, die Ocarina. Und das hat er so doch bekannt gemacht.
Der Pfarrer, der dem Vater die Ocarina gegeben hat, der war schicksalsprägend eigentlich.
Genau.
Kann man schon sagen. Ja. Und das Lustige ist, du hast bei ihm dann auch, du hast den Pfarrer noch kennt und hast
ihn auch gespielt. Pfarrer habe ich noch gekannt. Genau, ich habe erst sehr spät angefangen mit Klavier, mit 12. Und dann mit 13 angefangen, so die ersten, ja, es waren Kreuzwegandachten und Maiandachten zu spielen. Und dann ist leider der damalige Organist verstorben. Und der damalige Pfarrer, der war schon immer so musikbegeistert und der war dann oft einmal beim Üben auch dabei in der Kirche und hat gesagt, mit dem Buch können wir schon was anfangen. Und so habe ich dann angefangen, die ersten Sonntagsmessen zu spielen. Und von daher hat der mich da eigentlich auch, ja, nicht eigentlich, sondern der hat mich gefördert, ja, durch das. Und das war für mich so der erste Weg mit Orgel und Gottesdienst, Messe, Kirche und so weiter, da in Verbindung zu bringen. Und von daher war für uns beide wichtig.
Mhm. Ja. Wer war dein erster Orgellehrer oder bist du einfach?
Ich habe am Anfang auch Klavier gelernt. Zuerst alles versucht, ein bisschen selber beizubringen. Und dann hat der Tate gesagt, nein, wir müssen schon in die Musikschule gehen und so. Klavier, das ist auch total wichtig, Klavier einfach lernen. Ein bisschen selber habe ich mir beigebracht. Aber es ist ganz wichtig, dass man jemanden hat, der kontrolliert Technik und ja, dass man einfach Stringenz hat und so. Es ist bei mir alles so wahnsinnig schnell gegangen. Ich bin dann mit 14 ans Musikkonservatorium in Bozen. Habe dort mich für den Studiengang Orgelhauptfach angemeldet und habe das dann studiert und habe parallel dazu die Handelsoberschule gemacht. Das ist ganz gut gegangen, weil das Konservatorium hat damals nur Nachmittagsunterricht gehabt, auch nicht so umfangreich. Und unsere Schule war damals nur vormittags. Und natürlich hat man gesagt, ja, alles auf Musik zu setzen, ist oft ein bisschen, kann gefährlich sein. Weiß man nicht, es ist ein schwieriges Metier, ja. Und so eine Ausbildung, erstens schadet die sowieso nicht, wenn man sowas hat. Ja, ich hätte können in die Bank gehen, habe viel mit Computer gelernt und so weiter. Schöne Zeit, denke ich gerne noch zurück. Habe das eben parallel gemacht, habe dann, wie man in Südtirol sagt, die Matura gemacht. Und das Jahr danach habe ich das Diplom an der, am Konservatorium Claudio Monteverdi in Bozen abgeschlossen. Bin dann nach München.
Aber du warst schon hochtalentiert, muss man sagen. Wenn von vornherein für die Orgel speziell auch, oder? Wenn du mit 12 Orgelspielen angefangen hast, und mit 14 hast du die Aufnahmeprüfung geschafft.
Ja, genau. Also vielleicht war es sogar alles anders ausgegangen, wenn ich früher mit Klavier angefangen hätte. Was natürlich auch sicherlich nicht schadet, weil wenn man einfach heint, natürlich, wenn man einen musikalischen Weg gehen möchte, gerade in Tasteninstrumenten ist wichtig. Also Klavier ist sowieso eine eigene Liga nochmal. Da ist auch Konkurrenz unglaublich und es gibt so gute Leute weltweit. Orgel ist natürlich eine eigene Sparte und so weiter. Aber Es hat vermutlich so sein müssen und es hat so gepasst und das war gut so, wie es war.
Dein erstes Instrument, das du in der Hand gehabt hast, war auch ein Tasteninstrument oder besser gesagt ein Knopfinstrument.
Ja, genau, die steirische, gell? Die Zierorgel, wie wir sagen, Orgel. Ha? Ja, ich glaube, da war ich 8, 9 Jahre alt. Natürlich, Volksmusik war bei uns, oder ist bei uns immer groß, immer vorherrschend, wird immer gehört. Gerade wenn ich in Südtirol daheim bin, läuft viel Volksmusik und so weiter. Und waren viele Gäste bei uns, ja, da hat ein bisschen aufgenommen und so weiter. Volksmusik war immer da, wurde gemacht. Hackbrettel habe ich auch mal ganz kurz gespielt. Aber nicht so wirklich. Und steirische war so das erste Instrument. Mhm. Er hat zuerst ein bisschen selber gelernt. Und dann bin ich auf einen Kurs gekommen, Zierhagelkurs. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Klar, kann man alleine ein bisschen unterhalten und gleich mal mehrstimmig spielen. Das ist toll bei der Zierhagel. Ja. Und dann habe ich sogar mal für kurze Zeit an der Musikschule unterrichtet. War total interessant. Mhm. Ja, ist jetzt lang her, aber habe ich noch viele Erinnerungen dran.
Weil wir gerade bei dem Werdegang sind, du hast dann in Bozen fertig studiert, Diplom, und bist dann nach München gegangen.
Genau, bin nach München gegangen. Dass ich studiere danach, war für mich irgendwie, so kann ich mich zumindest erinnern, war für mich klar. Entweder nach Wien, oder nach München oder nach Stuttgart. Viele Südtiroler sind nach Wien gegangen damals zum Studieren. Und ich bin nach München gegangen. Da hat meine ehemalige Orgellehrerin, die Gretel Niederbacher, hat da auch studiert in München. Und ja, mir hat es auch nach München verschlagen. Und 2000 dann ist es angefangen mit Orgel und mit Kirchmusik. Ich habe dann am Schluss noch Hauptfach Cembalo hinzugefügt. War dann, glaube ich, 7 Jahre als Student an der Hochschule und habe aber schon vor Ende des Studiums habe ich einen Lehrauftrag gehabt für Korrepetition und daraus ist dann irgendwann ein Lehrauftrag für Chorleitung geworden und für Orgel. Und seitdem bin ich jetzt immer noch an der Hochschule, also die ganze Zeit.
Und du bist schon länger in München, als wir eigentlich in Südtirol.
So ist es, ja.
Hast du manchmal Heimweh?
Ich habe mir gedacht, ich habe wahnsinnig Heimweh. Ja. Irgendwie. Aber irgendwie die Nähe zu Südtirol und die Gewissheit, und ich glaube, das ist auch heutzutage nicht mehr so, dass ich ins Auto steige oder in den Zug und ich einfach in 4 Stunden da bin, hat mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit gegeben. Und ich habe dann nie unter Heimweh gelitten, weil ich natürlich, als ich in Südtirol war, viel entdeckt habe im Bereich der klassischen Musik. Ich kann mich noch erinnern, hat sich wie ein Eldorado angefühlt. Ich kannte von zu Hause noch die wunderbaren CD-Aufnahmen von verschiedenen großartigen Dirigenten. Und jetzt kommst du als junger Bub nach München und kannst in ein Konzert gehen von, was weiß ich, vom Bär-Sinfonieorchester mit den Top-Dirigenten, Top-Solisten. Und dann die Zeit, dann diese erste Entdeckungszeit, was in dem Bereich klassische Musik betrifft, kann ich mich total gut erinnern und bin jetzt auch noch im Nachhinein dankbar, dass ich als junger Mensch das erleben durfte. Weil heutzutage geht es mir oft so, die jungen Leute haben heute alles zur Verfügung von den sozialen Medien und über Fernsehen, Aufnahmen und all so weiter. Aber ich bin mir oft nicht mehr so sicher, ob das alles so bewusst genutzt wird. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich damals, für mich war das einfach ein Erlebnis, das erste Mal im Gasteig zu sein, um so ein Orchesterkonzert zu hören. Das kannte ich nicht von Südtirol. Ja. Und Sport, wie es da in München ist, das ist einfach wirklich ein Zentrum. Und das hat mir geholfen, das alles, vielleicht das Heimweh auch ein bisschen zu verdrängen. Ich fahre immer wieder gerne heim, das ist klar die Heimat. Da bin ich aufgewachsen, aber das war was Besonderes, die Zeit da jetzt in München natürlich, klar. Mhm. Und die Nähe zur Heimat. Und eben, dass man so auch wie jetzt mit dir im Dialekt spricht. Das ist natürlich auch, das hat mir geholfen. Viele Musikanten trifft, die ich von Südtirol schon her durch den Tata kennengelernt haben.
Mhm. Oberbayern ist natürlich anders als Südtirol. Aber die Oberbayern, die fahren wahnsinnig gerne nach Südtirol. Das ist einfach irgendwie eine gute Verbindung.
Genau, das stimmt. Ich habe mal einen Chor gehabt, bevor ich in der Michaelskirche tätig war als Organist. In Dachau war ich da 3 Jahre lang und da kann ich mich ganz gut erinnern, dass ich im Chor gesagt habe, bitte reden Sie auf alle Fälle im Dialekt, weil das klingt nach Urlaub.
Das ist
und,
gut.
Und das sind immer viele Leute, die mir begegnen, sagen, ja, reden Sie bitte im Dialekt, weil das ist so ein schöner Dialekt. Und und das ist natürlich auch Ausdruck der Heimat und da, wo man herkommt. Und das ist auch schön. Soll man auch nicht verlernen. Dialekte verlieren wir eh alle irgendwie, weil immer mehr. Weil natürlich viel Hochdeutsch gesprochen wird oder so weiter. Das ist alles wunderbar, aber Dialekt hat natürlich was und finde ich einfach authentisch.
Ja. Du bist, wir haben über deinen Werdegang gesprochen, auch dann an der Musikhochschule in München und dann bis St. Michael, wo du jetzt Organist bist. Aber es gibt noch mehrere Organisten in St. Michael. Du bist nicht der Einzige.
Ja, ich bin, also wir haben in St. Michael ist das so aufgeteilt, dass wir einen Chordirektor haben, der die ganzen Ensembles betreut. Und dann mache ich einen Teil der Orgeldienste. Also ich bin ja nicht voll angestellt in St. Michael, aber bin jetzt für den Orgelbereich verantwortlich. Und dann haben wir noch einen Assistent, der quasi Orgeldienst übernimmt oder auch eine Chorprobe mal leitet. Dann können wir uns die Arbeit aufteilen, ist auch nötig, weil wir, wenn man auch mal ins Internet schaut oder sowas, ist bei uns sehr viel Musik geboten und das ist natürlich auch toll, wenn man das, wenn so viel Musik in der Kirche gemacht wird. Und ganz wunderbar.
Mhm. Und das sind nicht nur Konzerte, sondern vor allem auch Gottesdienste.
Ja, vor allem Gottesdienste, aha, genau. Aha. Ja.
Und da wollte ich dich fragen, wie kann ein Organist den Gottesdienst begleiten, unterstützen?
Auf alle Fälle ganz eine wichtige Funktion für den Organisten, weil das muss Hand in Hand gehen. Ja, der Zelebrant, ja, der Pfarrer und der Organist gestalten die Liturgie, ja, wenn es jetzt zu zweit sein. Und das heißt, ich kann die Stimmungen aufnehmen, kann die kommentieren durch Improvisationen oder auch durch Literaturstücke und ich kann eben diese Atmosphäre auffangen. Und das ist die Kunst und da das Feingespür, was es da braucht, je nach Stimmung vom Gottesdienst, je nach Fest, ja, was gerade ist, dass man da die Leute mitnimmt und die hilft einfach, dass die Liturgie eins wird. Ich sage immer, wichtig ist, dass vorn und hinten zusammengeht. Also Pfarrer oder Zelebrant mit dem Organisten, dass die sich die Bälle zuspielen. Ja? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann und das merken die Leute.
Das ist ja unglaublich, das ist wirklich zum ersten Mal. Also der Pfarrer und der Organist spielen sich die Bälle zu.
Ja, du kannst ja je nachdem, also zunächst kannst du es ja kommentieren. Also du hast ja Möglichkeiten in der Messe zu improvisieren, ob das zum Beispiel der Gabenbereitung ist oder sogar mal nach der Predigt. Haben wir auch schon gemacht, dass wir sagen, wir machen kurz Stille und dann gibt es quasi ein Musikstück vom Organisten, meistens eine Improvisation, der dann über die Predigt improvisiert oder über eine Lesung oder sowas. Hat man ja mehrere Möglichkeiten. Und dann kann man die Stimmung und den Text aufgreifen. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel auch manchmal ein Lied durch die ganze Messe laufen lassen. Man sagt, okay, man erklärt kurz einen Text mal und lass das Lied einfach, das ist vielleicht gerade unter der Woche mal, sagt, das Lied begleitet uns durch die Messe, und dann kannst du improvisieren, die Leute singen, was gibt es, die sind ein wesentlicher Teil von dem Ganzen. Und dann kriegt es natürlich alles so Gemeinsamkeit, und dann wird, glaube ich, Liturgie ganz anders erfahrbar, als wie wenn es halt anfängt, ja, jetzt kommt der Sanctus und jetzt kommt die Orgel, und dann, wenn am Schluss die Orgel spielt, dann ist fertig und dann gehen wir raus und dann war es das. Mhm. Das ist leider in manchen Vereinen ist das so, aber klar, gibt es da auch andere Voraussetzungen, ist ganz klar, was das Instrument bedingt und so weiter, aber es ist auf alle Fälle, ist es sie als große Chance, dass man, wenn man da gut zusammenspielt, dass man da das Ganze erfahrbar machen kann, ja, die Liturgie und diese ganze Symbolik, was ist, und Musik, man hat unmittelbaren Einfluss auf die Stimmung.
Das Improvisieren ist ein wichtiger Teil des Orgelspielens.
Genau.
War da die Volksmusik eine gute Grundlage
dafür? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist, für mich war das eigentlich so die Basis, ja, weil ich kenne es von der Volksmusik. Also man sagt, komm, jetzt spielen wir mal zusammen, ohne dass wir uns jemals gesehen haben, aber jeder weiß, so läuft so. Ja, erster Teil, zweiter Teil, erster Teil und dann ins Trio und so weiter. Das ist schon eine Form, kennen wir ja vom Jazz, vor allem vom Jazz an. Ja. Und einfach mal, das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man das nie gemacht hat, dass man sagt, jetzt spiele mal. Ja, was soll ich denn jetzt spielen? Ja, irgendwas. Dann schauen wir, wenn man das nie gelernt hat, dann denke ich, ja, was soll ich jetzt spielen? Ich bin auf meine Notending, ich studiere da alles, aber jetzt irgendwas spielen? Ja, keine Ahnung. Und das kommt zwar immer mehr, aber auch im Orchesterinstrumentenbereich, aber im Orgelbereich ist das absolut, also das vielleicht so 80-90%, was ich brauche, ist Improvisation. Mhm. Ja, Liedbegleitung ist ganz, ganz wichtig, ja. Also wirklich begleiten, die Leute führen, durch die Vorspiele auf das Lied, auf den Charakter des Liedes vorbereiten, einspielen, in diese Atmosphäre zu bringen. Das ist eine Herausforderung, darf ich auch mal sagen. Ja. Mhm. Und das kann man, ich meine, wir kennen es vor allem aus Frankreich, diese große Kunst der Improvisation, wo die Improvisation ganz, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, ganz eine große, eigentlich immer schon, aber im Vergleich jetzt zur Literatur, da hat jetzt Frankreich auch sehr, ist ja alles, wie soll ich sagen, europäischer, ja, die Leute studieren nicht nur im eigenen Land, sondern gehen ins Ausland, kennen andere Leute, kennen andere Schulen und so weiter, aber Frankreich vielleicht das Land der Improvisation, ja, wo die ganzen großen Improvisateure herkamen. Bach war es natürlich auch, klar. Und den hätte man gerne mal improvisieren hören, was da war. Aber es gibt so hervorragende Improvisatoren, die dann eine fünfstimmige Fuge improvisieren. So kann man alles lernen. Das ist so musikalisches Material, was man studiert, Sequenzen zu spielen und so weiter. Mhm. Ganz, ganz wichtig aber und für uns von großer Bedeutung für die Musik des Kirchenmusikers. Ja.
Du bist früh unterwegs in Europa. Was war die größte Orgel, auf der du jemals gespielt hast?
Also tatsächlich die größte Orgel, auf der ich gespielt habe, war Passau. Das ist ganz lang her, das war in der Studienzeit, das kann ich mich noch erinnern, da waren wir mit dem Chor dort und die, ich glaube, das war Räubke-Sonate, das ist für die Organisten ein Begriff, das ist ein wunderbarer Komponist, der sehr unbekannt ist, viel zu früh gestorben ist, aber der hat ein riesen Orgelstück gespielt, sehr schwer und seiner Zeit voraus. Und das habe ich da einregistriert und kann mir jetzt, das war ja nur nachts möglich, weil tagsüber ist, wenn die Leute in der Kirche sind, dann ist man nicht allein. Deswegen, wir sind gewohnt, eigentlich nachts zu arbeiten.
Ach, darum hast du vorher erzählt, dass du um 6 in der Früh im Kölner Dom registriert hast.
Genau, da sind schon die Putzkolonnen gekommen und das braucht halt die Zeit. Das sind wirklich mehrere Stunden, weil wir haben davor schon geredet, diese ganzen Klangkombinationen kann man ja im Computer speichern, aber wie die klingen sollen, wissen wir nicht. Und da sind halt oft bei einem, je nachdem vom Stück her, aber es kann sein, dass innerhalb von 10 Minuten, was weiß ich, 150 verschiedene Kombinationen sein. In 10 Minuten, gell? Und dann muss jede einzelne speichern und das sind die Noten eintragen, dann sind die Manuale, also die Tastaturen sind immer anders verteilt. Manchmal ist das Hauptwerk am zweiten Manual, manchmal am ersten, ganz verschieden. Das muss ja auch der Kopf in der kurzen Zeit alles lernen. Deswegen richtet man sich die Noten gut rein. Und wenn man einen Registrant hat, dann klebt man diese Speicherplätze in die Noten rein, dass der weiß, ah ja, jetzt kommt die Nummer 1, jetzt kommt die Nummer 2, jetzt muss ich genau da reinschalten. Das muss man alles vorbereiten. Oder man macht es selber, das geht natürlich auch, das machen auch viele.
Mhm. Die Passau-Orgel, wie muss man sich die vorstellen? Die ist über den ganzen Kirchenraum verteilt.
Ja, genau, das ist toll, weil man hört dann natürlich, wie Dolby so rein. Sound. Ich glaube, das sind insgesamt 5 Instrumente, die alle miteinander verbunden sind. Und ich kann mich noch damals erinnern an diesen riesen Spieltisch, wo über, ich weiß es nicht mehr, 250 Knöpfe sein. Und dann muss man erst einmal schon mal sich zurecht lernen, wo gelange ich jetzt hin? Wie mischt sich was? Was kann ich kombinieren? Und da kann mich noch erinnern, dass ich dann, als ich ins Bett ging, geträumt habe, wie ich die Register gedrückt habe. Das kann ich mir ja noch jetzt erinnern. Weil das eine einfach über 6-7 Stunden geht, diese Vorbereitung. Und auch ist natürlich ein Erlebnis, wenn man als Organist so einen ganzen Kirchenraum füllen kann. Mhm. Das ist sehr was Schönes, besonders wenn man dann abends allein in der Kirche ist. Man hört fast nichts, aber man merkt, dass man mit dem Instrument und mit dem Raum allein ist und dann diese Klänge in den Raum setzen kann. Das ist toll.
Das glaube ich. Du hast ja dann verschiedene Instrumente auf den Kirchenraum verteilt, jetzt so im Passau zum Beispiel. Und der Klang kommt ja mit Verzögerung, mit Latenz.
Mhm. In Passau ist es so, dass dieser Stuck, der da ist, wahnsinnig viel schluckt. Also da ist gar nicht einmal so eine riesen Nachhaltzeit. Und es ist nicht so, dass die Orgel, wie gesagt, ist jetzt länger her, aber mein Eindruck war, dass die Orgel den Raum nicht zerschlagt. Sondern durch, dass das alles absorbiert wird, kann man das wirklich sehr gut miteinander kombinieren. Und es funktioniert gut, nicht, dass irgendwas latent ist. Also wenn man in der Mitte der Kirche ist, dann hört man wirklich sehr, sehr gut, wie eben, haben wir davor schon mal gehabt, mit dieses Kinoerlebnis, ja, wo man von Klang umhüllt ist. Und das funktioniert eigentlich in den meisten Kirchen gut. Ob das Freiburger Münster war, wo ich mal gespielt habe, also gibt es auch wahnsinnig viele Instrumente, die man da zusammenschalten kann. Das hat schon einen Reiz. Aber die Vorbereitungszeit ist dementsprechend hoch, weil es ist einfach, da sind Schalter über Schalter und man muss sich erst einmal zurechtfinden. Und eigentlich braucht man bei solchen Instrumenten sicherlich, je nach Literatur, was man halt spielt, wie viel solche Klangkombinationen gefragt sein, 2 Nächte.
Die Passauorgel ist die größte Kirchenorgel der Welt.
Genau.
Und wo gibt es noch größere Orgeln? In Konzertsälen?
In Konzertsälen oder wie in Amerika. Also vor allem, muss ich sagen, in Amerika gibt es eben sogar welche im Kaufhaus. Wanamaker Store, ich glaube über 300 Register, da kann man dann einkaufen gehen und hört nebenbei Orgelmusik. Da gibt es dann auch Orgelbau, die nur für das angestellt sind, dass sie immer reparieren und alles am Laufen halten. Und da gibt es in Amerika wieder diese Superlative, wo man dieses Invest gemacht hat und Orgeln ins Kaufhaus gebaut hat, beziehungsweise halt, wo es riesen Konzertsäle gibt. Konzertsaal ist ein wichtiger Punkt, ja, der, wo man oft vergisst, aber wo heutzutage, gerade wenn ein neuer gebaut wird oder andere, wo man Orgeln einfach reinbaut, weil viele Komponisten Orgeln vorgesehen haben fürs Orchester, ja, wo die Orgel dazukommt, ob das Mahler-Sinfonie ist oder sonst was. Es gibt viel Literatur, gibt auch einige Literatur für Orgel, Solo und Orchester, wird leider viel zu wenig gespielt, weil die Konzertveranstalter sagen, das rechnet sich nicht, das zahlt sich nicht aus, aber es gibt so tolle Literatur und wenn die Königin der Instrumente mit dem Orchester zusammen schmilzt, ja, klanglich ist das wunderbar. Das ist so ein ergreifender Klang und so variabel und es gibt einige Konzerthäuser, die da viel Wert legen und das auch machen. Und das ist toll, wenn die Orgel auch im Konzertsaal erklingt.
Du hast in den großen Konzertsälen ja schon gespielt. Also
auch, ja. Luzern zum Beispiel, wunderbar, Berlin. Wunderbar Saal. Berlin, genau, Philharmonie. Das ist toll, in Köln Philharmonie und so weiter. Das ist schon, gerade da waren wir natürlich öfter entweder solistisch dort oder mit dem Orchester. Neulich waren wir mit den Philharmoniker mit Mahler II dort. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn da am Schluss dann nochmal Orgel dazukommt und so weiter. Toll. Ja, das ist eine große Bereicherung und das ganz eigenes Metier. Plötzlich muss man zählen anfangen, weil so viel baut, das sind wir ja nicht gewöhnt. Ja. Also zählen, das war ein Orchester das Natürlichste der Welt ist, dass man zählt und jetzt muss ich einsetzen. Da haben immer, lieber kopieren wir die Partitur und was, jetzt geht's los. Weil oft hört man da gerade, also ich kann mich erinnern am Gaststeig, eine Aufführung von Mahler 2 mit Jansons oder am Mahler 8. Haben wir da gemacht, da ist ein größerer Orgelpart, fängt sogar die 8. Maler mit der Orgelakkord an, ja, ein tolles Gefühl, wenn er Jansson so einen Einsatz gab und dann geht es mit Orgel los und dann kommt dieses extrem große Koloss an klanglicher Welt. bei Mahler 8. Aber dann hört man oft nur mehr Orgel, weil man sitzt direkt am Spieltisch oben, weil normale Konzertsaalorgeln haben einen eigenen Spieltisch, weil es elektrisch ist, den kann man unten beim Orchester platzieren. Aber bei Mahler 8 war kein Platz mehr und deswegen habe ich dann oben gespielt im Gasteig und dann hört man zum Teil kein mehr Orchester. Dann braucht es auch Kopfhörer und mit Video, dass man einen Dirigenten sieht. Und dann muss man oft, man weiß nicht mehr, wo man ist. Man muss sich einfach gut orientieren können und gut studieren, was kann ich mir halten, damit der Einsatz wirklich passt, weil da kann man, sonst kann man nur verlieren.
Die Orgel, auf der du gelernt hast in Südtirol, hast du schon mal wieder gespielt?
Die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Da gibt es ein neues Instrument, das war in Lengmoos. Da habe ich eigentlich eben angefangen. Und irgendwann gab es dann eben ein neues Instrument. Und auch ist immer wieder was Besonderes. Natürlich, wenn ich in Urlaub bin oder so, in die Kirche gehe und dann denke ich, ja, da habe ich angefangen zu spielen und zu lernen.
Peter Kofler, Organist, der Konzerte spielt, aber auch in der Kirche spielt, nämlich in St. Michael in der Fußgängerzone, genau, in München, wer es nicht weiß. Ja. Eine Riesenkirche eigentlich, da sind ja 1000 Leute. Ne?
Ja, wenn Sitzplätze sind nicht 1000, aber wenn viele stehen, was oft auch gerade jetzt bei den Weihnachtsgottesdiensten oder Ostern passiert, dann ist die Kirche richtig voll, das ist ja ganz schön.
Die Orgel, die wird im Moment gerade erweitert.
Beziehungsweise wir kriegen ein neues Instrument, eine Chororgel, die im vorderen Bereich des Hochchores in zwei Seitennischen Platz findet. Und das Tolle ist, ich kann das Instrument da, was eigenständig ist, über die große Orgel spielen, beziehungsweise die Chororgel kriegt einen eigenen Spieltisch, wo ich einen Teil der Hauptorgel spielen kann. Aber natürlich hat die Chororgel selbst, die auf zwei Werke verteilt ist. Und es ist ganz wunderbar zu hören, wie sich plötzlich dann der Klang, der von oben kommt, und von vorne mischt. Und da sind wir eigentlich wieder bei unserem Thema, was wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, dass du weißt dann immer, woher es kommt, also dieses Dolby Surround. Und dann plötzlich kriegt der Raum ganz nochmal eine andere Fülle. Und du bist halt natürlich, wenn du vorne spielst, bist sichtbar. Wir können viel besser die ganzen Ensembles, Vokalensembles begleiten, die meistens sich vorne da aufhalten. Es ist ja einfach die Latenzzeit viel zu weit weg. Ja, du kannst dir behelfen mit dem Mikrofon, aber du wirst immer die Leute hinten sitzen, hören die Orgel zu laut und vorne die Sängerinnen hören die Orgel zu leise, weil es zu weit ist. Und zu spät vor allem. Also musst du wirklich, wir haben Kameras und die siehst du auf dem Orgelbildschirm, Sigi in den Dirigenten, aber das erweitert unsere Möglichkeiten, ist noch ganz, ganz was anderes. Und vor allem natürlich auch für die Leute selber, ja, die singen. Die hören jetzt natürlich eine Orgel, die halt viel ausgewogener im Raum verteilt ist. Die große Orgel hat schon wunderbar den Klang ausgefüllt, aber es ist allein von den Latenzzeiten nicht möglich, dass es überall genau zur exakten Zeit kommt und da in der gleichen Stärke. Und jetzt natürlich wird es vereint in einem Orgel-Ensemble, möchte ich fast nennen. Und auch die Kantoren, die wir begleiten, das geht jetzt ganz anders. Das ist, die haben gar nicht mehr dürfen hören auf die Orgel, weil sie zu spät hören. Das ist 60 Meter weit weg. Und jetzt haben die ganz ein anderes Gerüst und das Musizieren macht es viel, viel einfacher. Und du kannst natürlich die Klänge schieben, wie du es willst. Du kannst ein bisschen vorspielen, damit hinten begleiten. Das ist erstaunlich, was man da hört. Und das Instrument wird am 7. April eingeweiht. Mhm. Also ganz aktuell.
Ganz aktuell, ja. Und dann gibt es mehrere Konzerte.
Ja, genau, dann gibt es eine Chororgelwoche, wie wir es nennen, wo wir das Instrument dann vorstellen. Eröffnen tut es kein geringer wie Olivier Latry. Das ist ja in der Orgelszene vielleicht der Name, der weltweit rumspielt. Ist Organist in Notre Dame oder bald wieder, ja, wenn die Kirche, wenn es wieder zugänglich ist. Und dann gibt es einen Vortrag auch über Kirchenmusik, Ökumene und so weiter. Und dann gibt es ein ganz tolles Konzert, was wir nur im vorderen Bereich machen, also da, wo die Chororgel ist, im Hochchor, wo wir ein Improvisationskonzert mit Martin Sturm machen, ein ganz hervorragender Improvisator, Professor in Weimar, der auf quasi Abruf improvisiert, also auch natürlich bei den Leuten ist, das ist toll, weil wir bestuhlen vorne, das heißt, er ist direkt bei den Leuten. Wo gibt es denn das schon? Das ist ja unser Problem immer, man sieht es nicht, wir sind ganz weit weg und die Orgel kommt aus dem Off fast, ja. Wir machen das oft mit Leinwandübertragung, Videoübertragung, das hilft natürlich gut, aber jetzt in Real-Time quasi, könnte man fast sagen, ist man direkt bei den Leuten und der macht ein Konzert und dann gibt es noch ein Konzert am 14. April am Nachmittags, wo ich das Abschlusskonzert spiele. Alles bei Eintritt frei und ja, herzliche Einladung. Wer Orgel erleben möchte, eine wunderbare Gelegenheit.
Und dazu gibt es in St. Michael mehrere Möglichkeiten, unter anderem auch den Orgelherbst.
Genau. Das ist das nächste große
Mittlerweile
Festival.
Mittlerweile eine Reihe, die sich fest etabliert hat.
Genau, 16 Mal machen wir es jetzt schon bald. Ja.
Die hast du begründet?
Ja, genau. Als ich gekommen bin, wirklich die Idee gehabt, dass wir den Orgelbereich, also dass wir einfach viel Konzerte machen. Auch. Und wir haben monatliche Orgelkonzerte, die sehr gut besucht sind. Auch natürlich auch viel Laufkundschaft, ist klar, aber letztendlich geht es natürlich auch mir darum, die Leute für die Kirchenmusik, für die Orgel zu begeistern. Und das klappt ganz gut mit denen Konzerten. Und dann eben das Festival. Da war es für mich wichtig, einfach so einen Fixtermin festzulegen, weil die Leute reagieren immer ganz positiv auf den Song. Ah, am 1. Sonntag im Oktober beginnt Orgelherbst in St. Michael. Das ist dann für die Werbung auch viel, viel leichter. Und was da vielleicht interessant ist, auch zu sagen, ist, dass wir unter Anführungszeichen nicht nur Orgelkonzerte veranstalten, sondern eben auch Kammermusikkonzerte. Es gibt eine wunderbare Kreuzkapelle, ganze Kirche in der Kirche quasi, könnte man fast sagen, wo wir so Barockmusik machen. Das Jahr ist die Dorothee Oberling, eine ganz bekannte Blockflötistin, zu Gast. Und wir haben ein Hammerklavier-Rezital von einer tollen belgischen Pianistin. Ganz ein eigener Rahmen, passt wunderbar und erweitert natürlich dieses Spektrum enorm. Und wir machen, weil das auch ein ganz großes Anliegen von mir ist, Orgel für Kinder. Kinder sind da total offen für das. Die dürfen dann, kommen dann alle auf die Orgelempore. Wir machen es mit Hilfe einer Orgelgeschichte, die wir vortragen. Und die Kinder sind da immer sehr interessant. Übrigens nicht nur die Kinder sind interessiert, sondern auch die Erwachsenen, weil sie halt den Organisten erleben, was da alles passiert, wie die ganzen Knöpfler raus und reingehen und erst einfach das miterleben und sehen, dass es eben nicht nur Töne drücken sind, sondern was da alles auch technisch passiert. Das ist interessant.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das Programm, die Konzerte, das findet man im Internet.
Genau, unter michaelsmusik.de oder über die offizielle Seite von stmichaelmünchen.de haben wir die ganzen Programme drin und da kann sich jeder ein bisschen was aussuchen, was er gerne hat. Oder kommt einfach sonst mal vorbei, ab und zu erwarten einen Orgelklänge. Bei den Messen sowieso, klar, aber es übt jemand oder sowas.
Ich war mal in der Messe in St. Michael und es ist schon erstaunlich, dass die Leute zum Schluss sitzen bleiben. Also ja, vom Dorf ist man ja so eigentlich eher so gewohnt, dass die letzte Musik spielt, dann gehen schon die ersten raus. Da bleiben alle sitzen.
Ja, es bleiben viele sitzen, weil es eben zum Glück kann, da bin ich sehr dankbar, als Teil des Gottesdienstes noch gesehen wird, nicht als Ende, sondern das ist nochmal ein Nachklingen von dem, was war. Und wenn da eben das Wort und die Musik gut zusammenpassen, da sind wir bei dem Thema, was wir vorher besprochen haben, dann spüren das die Leute auch.
Dazu muss der Organist aber auch von seiner Sache überzeugt sein und vielleicht auch gläubig sein, oder?
Ja, genau. Und ohne den, es braucht dann einen Bezug und man muss, glaube ich, sensibel sein. Und manchmal gelingt es besser, das musikalisch aufzufangen und manchmal natürlich auch schlechter. Das ist auch Tagesformsache und ist natürlich auch Geschmackssache. Man kann es auch nie allen recht machen. Aber ich versuche halt sehr viele Stile zu kombinieren, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur romantischen Stil, was Imposition betrifft oder Barock, Stil oder Messian-Stil oder ganz modern, sondern für mich ist es immer wie in der Musik sehr oft, eine Anspannung und Entspannung. Das heißt, du kannst die Leute schon mal erfordern, aber du musst es dann wieder auflösen. Und da ist es oft, klar, ist man als Künstler oder wenn man andere Klänge gewohnt ist oder die gern hat, dann ist es oft gefährlich, dass man da den Bogen ein bisschen überspannt. Und ich versuche es halt, so weit wie es geht, da immer ein bisschen einen guten Mittelweg zu finden. Weil ich bin der Meinung, man muss die Leute immer anholen, wo sie sind, und um sie dann weiterzubringen. Das ist bei den Kompositionen, bei Konzertprogrammen, bei Zusammenstellungen von Konzertprogrammen nichts anderes. Und das ist die Herausforderung. Und das macht aber Freude. Weil es lebt von Inspiration, vom Raum, vom Instrument, vom Zelebranten, von der ganzen Liturgie. Und wie gesagt, da versucht man das Beste. Mal geht es besser, manchmal weniger gut.
Vielen Dank für diese interessanten Einblicke, Peter Kofler, in deinen Beruf, in deine Welt, in deine musikalische
sehr,
Welt.
Sehr, sehr gerne, danke.
War auch hochinteressant. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Gerne.
Wir schicken noch einen schönen Gruß.
Nach Südtirol,
Nach Südtirol.
Und alle, die mir zuhören, die wir kennen. Und liebe Grüße an alle.